Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Guten Morgen, Sie hören die Frühinformationen mit diesen Themen. Erfolgsmodell Personenfreizügigkeit. Die meisten KMUs in der Schweiz stehen hinter dem freien Personenverkehr und sie wollen auch nichts wissen von der SVP-Initiative gegen Masseneinwanderung. Verhältnis Schweiz-EU. Der neue Außenminister Didier Burkhalter will das Energiedossier mit Brüssel neu verhandeln und dann weitere Baustellen angehen. Und Pulverfass Pakistan. Die Spannungen zwischen der Regierung und dem Militär nehmen zu. Im Studio heute früh sind Karin Britsch und mit den Nachrichten Andrea Joost.
Eine Studie des Schweizerischen Gewerbeverbandes zeigt, dass eine Mehrheit der kleinen und mittleren Unternehmen klar hinter der Personenfreizügigkeit steht. Drei Viertel der rund 500 befragten KMUs gaben an, sie profitierten von der Personenfreizügigkeit mit der EU. Zwei von drei Unternehmen lehnen die Initiative der SVP ab, welche die Zuwanderung aus der EU beschränken will. Die USA ziehen mehrere Botschaftsmitarbeiter aus Syrien ab. Wegen der instabilen Lage seien die Mitarbeiter aufgefordert worden, das Land so schnell wie möglich zu verlassen, teilte das Außenministerium mit. Schon im vergangenen Oktober hatten die USA das Botschaftspersonal in Damaskus reduziert. In den USA sorgt ein Video, das im Internet aufgetaucht ist, für Aufsehen. Die Bilder zeigen, wie angeblich US-Soldaten in Afghanistan auf die Leichen von Taliban-Kämpfern urinieren. Laut amerikanischen Medien hat das US-Militär Untersuchungen eingeleitet. Allerdings sei noch nicht bewiesen, ob das Video echt sei. Die Washington Post zitierte einen Sprecher der US-Marineinfanterie. Er sagte, die im Video gezeigten Handlungen stünden im Widerspruch zu den Kernwerten der US-Armee. Das amerikanische Sicherheitsunternehmen Stratfor hat Fehler eingeräumt. Es speicherte Kreditkartendaten und persönliche Informationen unverschlüsselt. Stratfor war um Weihnachten in die Schlagzeilen geraten, weil Hacker an tausende Kreditkartendaten von Stratfor gelangt waren und diese im Internet veröffentlicht hatten. Davon waren auch mehrere hundert Schweizer betroffen. Es sei ein Fehler gewesen, dass Stratfor die Daten nicht verschlüsselt habe, sagte der Chef des Unternehmens. Der angeschlagene Raffineriekonzern Petroplus hat Geld aufgetrieben. Das Unternehmen teilte mit, es habe mit Kreditgebern eine vorübergehende Lösung gefunden. Trotzdem ist damit zu rechnen, dass der Betrieb im neuenburgischen Cressier nächste Woche wie geplant heruntergefahren wird. Denn die zusätzlichen finanziellen Mittel will Petroplus für den Betrieb von Raffinerien in Deutschland und England verwenden. Japan will weniger abhängig sein von iranischem Öl. Deshalb will das Land künftig auch weniger Öl aus Iran importieren. Japan folgt damit den Sanktionen, welche die USA gegen Iran verhängt hatte, wegen dessen umstrittenen Atomprogramms. Die Börsendaten von Thomson Reuters in New York schloss der Dow Jones Index bei 12.449 Punkten, minus 0,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.370 Punkten, minus 0,9%. Der Dollar wird zu 95 Rappen 28 gehandelt, der Euro zu einem Franken 21,16 bzw. zu einem Dollar 27,20. Das Wetter im Mittelland hat es zunächst Nebel und Hochnebel mit einer Obergrenze von 700 bis 900 Metern. Tagsüber löst sich der Nebel vielerorts auf. Sonst wird es sonnig. Die Temperatur im Norden um 5 und im Süden um 10 Grad.
Heute Morgen am Donnerstag, es ist 4 Minuten nach 6. Die Personenfreizügigkeit ist ein Erfolg. Drei von vier kleineren und mittleren Unternehmen in der Schweiz profitieren davon. Das ist das Ergebnis einer Umfrage bei 500 KMU. Die mögliche Folge: Das Gewerbe wird die SVP-Initiative Masseneinwanderung stoppen, wohl kaum unterstützen. Tobias Fessler.
Die große Mehrheit der Befragten sieht die Personenfreizügigkeit als Chance. Für Gewerbeverbandsdirektor Hans-Ulrich Begler ein deutliches Resultat.
Mich hat die Deutlichkeit, die klaren Bestätigungen der ursprünglichen Zielsetzungen doch positiv überrascht und erstaunt.
Keine Freude an diesem deutlichen Votum dürfte die SVP haben, denn die befragten Unternehmen stehen nicht nur hinter der Personenfreizügigkeit, sondern stellen sich auch ähnlich deutlich gegen die SVP-Initiative gegen die Masseneinwanderung. Zwei von drei KMUs sind gegen die Initiative der SVP, für die immer noch Unterschriften gesammelt werden. Mit dem Volksbegehren soll die Zuwanderung aus der EU wieder eingeschränkt werden. Mit dem klaren Verdikt der Basis gegen diese Initiative dürfte eine Unterstützung des Gewerbeverbandes wohl vom Tisch sein. Direktor Hans-Ulrich Biegler.
Aus heutiger Sicht darf man feststellen, dass eben der Marktzugang, die bilateralen, die Personenfreizügigkeit als Chance gesehen wird. Und ich gehe davon aus, dass man an dieser Zielsetzung auch inskünftig festhält.
Der Schweizerische Gewerbeverband hat Gewicht. Er ist der grösste Wirtschaftsverband der Schweiz und vertritt nach eigenen Angaben fast 300'000 kleinere und mittlere Unternehmen. Die SVP versucht seit geraumer Zeit, dem Gewerbeverband an Einfluss zu gewinnen. Ihr Präsident Bruno Zuppiger hat seinen Stuhl nach einem Jahr wegen der Erbschaftsaffäre aber schon wieder räumen müssen. Das Parteibuch sei bei der Neubesetzung des Präsidiums nicht wichtig, wiegelt Direktor Hans-Ulrich Biegler ab.
Entscheidend ist, dass die betreffende Persönlichkeit bereit ist, die SGV-Ziele und Interessen über parteipolitische Interessen zu stellen und eben ausschließlich und ganz fokussiert SGV-Interessen wahrzunehmen.
Und ein Interesse ist eben die Personenfreizügigkeit. Das hat die Basis am Gewerbekongress 2010 dem Verband in Auftrag gegeben. Das aktuelle Studienergebnis bestärkt diesen Auftrag ein weiteres Mal, wohl zum Missfallen der SVP.
Tobias Fessler. Die Personenfreizügigkeit ist ein Dossier, mit dem auch der neue Außenminister Didier Burkhalter konfrontiert ist. Und weitere Brocken warten, so muss er nicht weniger als das Verhältnis zur EU neu regeln. Brüssel will ja, dass die Schweiz künftiges EU-Recht einfach übernimmt. Bundesrat Burkhalter muss nun neue bilaterale Abkommen verhandeln, die offenen Fragen klären und dabei die Souveränität der Schweiz erhalten. Mit seiner skizzierten Strategie stößt er im Parlament auf Gehör. Geraldine Eicher.
Die Strategie sieht so aus. Didier Burkhalter will als Testlauf mit der EU zuerst das Energieabkommen verhandeln und dabei gleichzeitig klären, wie Anpassungen an EU-Recht vorgenommen werden könnten und welche Instanz über allfällige Streitigkeiten entscheiden würde. Im Wissen, dass die EU auf die Schweiz in verschiedensten Bereichen Druck ausübt oder ausüben könnte, will Didier Burkhalter bei diesem Testlauf aber die anderen wichtigen Dossiers nicht aus den Augen verlieren.
Dazu möchten wir ein Roadmap, also einen Kalender, dass man weiß, welche Dossier und was kommt nachher. Und die Reformen im Inland, die nötig wären und die vielleicht etwas Druck aus dem Ausland bringen würden, sollte man auch in Aussicht nehmen.
Diesen Weg hat der neue Außenminister diese Woche auch vor der Außenpolitischen Kommission des Ständerats aufgezeigt. Ein guter Weg, findet Kommissionspräsident Hannes Germann.
Ich begrüße es, wenn man diesen Prozess quasi vorantreibt anhand eines konkreten Beispiels, damit wir nachher beurteilen können, welche Auswirkungen das hätte und vor allem welche Vor- oder allenfalls eben auch Nachteile das für die Schweiz bringen würde.
Da ist anzumerken, Hannes Germann ist in der SVP und kein EU-Freund. Jede Flexibilisierung bei der Übernahme von EU-Recht steht er kritisch gegenüber. Für ihn gibt es dennoch Argumente für das schrittweise Vorgehen bei dem Energieabkommen als Testlauf. So könne der Bundesrat das Vertrauen des Volkes zurückgewinnen und zeigen, dass er keinen schleichenden Beitritt in die EU wolle.
Der Bundesrat wird, wenn er das Abkommen materiell für gut erachtet, für vorteilhaft erachtet für die Schweiz, wird er sicher nicht freiwillig zu viel preisgeben, weil sonst der Widerstand gegen dieses Abkommen zusätzlich wachsen würde.
Und das könne sich der Bundesrat nicht leisten. So öffne der Bundesrat nicht alle Schleusen in die EU, sagt Hannes Germann. Das Versprechen von Didier Burkhalter hört er wohl.
Wenn nicht in der Interesse der Schweiz ist, dann wird es einfach nicht gemacht. Also ganz wichtig wird, dass wir die Interesse der Schweiz und die Souveränität der Schweiz wirklich wahren können.
Die Strategie der Schweiz wird in der EU für Gesprächsstoff sorgen. Denn dort heißt es immer noch, erst die Übernahme von EU-Recht klären, dann verhandeln.
Es ist 6:10. Wir schauen nach Syrien. Beim Aufstand gegen das syrische Regime ist erstmals ein westlicher Journalist getötet worden. Ein französischer Fernsehreporter starb bei einem Granatenanschlag in der Stadt Homs. Auch 8 Syrer wurden bei dem Anschlag getötet. Nahostkorrespondentin Irene Meyer.
Aus welchem Lager die Granaten abgefeuert wurden, ist unklar. Laut Augenzeugen befand sich die Gruppe der ausländischen Journalisten mit dem französischen Fernsehreporter Gilles Jacquier in dem vom Regime kontrollierten Teil der Stadt Homs. Die ausländischen Journalisten waren auf einer sogenannten geführten Tour begleitet von Vertretern des Regimes. Die französische Regierung wirft dem Regime vor, die Journalisten nicht geschützt zu haben. Ian Black vom britischen Guardian war mit dabei. Er betonte, die Kontrolle und Begleitung durch Regimevertreter sei sehr eng gewesen. Von der Stadt Homs hätten sie lediglich den Teil sehen dürfen, den das Regime kontrolliere. Eine klar einseitige Tour sei es gewesen. In die Viertel, die die Aufständischen kontrollierten, hätten sie nicht gehen können. Dort, wo das Regime seine Gegner ortet, die es terroristische Banden nennt. Black sagte, er müsse einräumen, dass die Unterstützung für das Regime groß und echt sei in Teilen der Stadt Homs.
But I think it's also important to say that there is real strength of feeling by people here, apparently at least, pretty unanimous support for the government.
Beobachter der Arabischen Liga habe er in Homs keine gesehen, sagte Black. Er könne sich vorstellen, wie unmöglich deren Mission sei unter der strengen Kontrolle des Regimes. Einer der Beobachter, der Algerier Anwar Malek, ist unter Protest aus Syrien abgereist und hat die ganze Mission als eine Farce bezeichnet, die dem Regime das Töten sogar noch erleichtere. Er habe Horrorszenen gesehen, sagte Malek. Ian Black vom britischen Guardian teilt diese Kritik an der Beobachtermission grundsätzlich, fragt aber nach der Alternative. Jetzt gäbe es wenigstens noch diesen Druck der Arabischen Liga auf das Regime in Damaskus. Was aber, wenn die Beobachter abgezogen würden, fragt Black. Vor der UNO sei keine Einigung der internationalen Gemeinschaft zu erwarten. Die Arabische Liga hat bekannt gegeben, sie werde nicht so schnell zusätzliche Leute nach Syrien schicken, nachdem die Beobachter Anfang Woche in Latakia angegriffen worden seien.
Das US-amerikanische Außenministerium hat unterdessen angekündigt, weitere Mitarbeiter der Botschaft in Damaskus abzuziehen, wegen der instabilen Sicherheitslage. Nun der Blick nach Pakistan. Dort nehmen die Spannungen zwischen der Regierung von Präsident Zardari und der Armee zu. Am Abend hat Ministerpräsident Gilani den Verteidigungsminister entlassen. Der Generalleutnant habe gegen Gesetze verstoßen und sich fehlverhalten, hieß es zur Begründung. Die Armeeführung drohte daraufhin mit schwerwiegendsten Folgen für das ganze Land. Ich habe Karin Wenger in Neu-Delhi gefragt, was da für ein Spiel läuft.
Ich glaube, das große Spiel, das man hier sieht, das ist einfach ein ganz großer Machtkampf zwischen der pakistanischen Armee und der zivilen Regierung in Pakistan. Der Auslöser war ein geheimes Memorandum an die amerikanische Regierung. Darin soll die politische Führung Pakistans die USA um Hilfe gebeten haben, weil sie einen Armeeputsch befürchtete. Und dieses Memorandum gelangte dann im vergangenen Herbst an die Öffentlichkeit, was natürlich die Armeeführung in Pakistan enorm erzürnte. Obwohl Präsident Zardari weiterhin bestreitet, jeden Auftrag für ein solches Memorandum gegeben zu haben. Aber er geriet dann in der Folge unter enormen Druck, bis sich dann Mitte Dezember das oberste Gericht der Sache annahm. Und dieses will nun bis Ende Januar entscheiden, wer welche Schuld trägt in diesem Skandal.
Plant denn die Armee tatsächlich einen Putsch, wie das gewisse Kreise befürchten?
Ich würde einen Militärputsch im Moment noch als bloße Verschwörungstheorie bezeichnen, aber die haben bekanntermaßen in Pakistan ständige und ewige Hochkonjunktur. Obwohl man muss natürlich sagen, dass in Pakistan auch diese Putschs eine lange Tradition haben. Aber ich denke, im Moment hat es die Armee überhaupt nicht nötig zu putschen, denn heute kontrolliert sie das Land bereits aus dem Hintergrund, während die zivile Regierung die gesamte Kritik für die desolate Wirtschafts- und Sicherheitslage und so weiter einsteckt. Also für die Armee ist das eine relativ komfortable Lage und es könnte vielleicht sogar ohne Putsch bald zu einem Regierungswechsel kommen.
Also das heißt, die Regierung ist nicht nur mit der Armee auf Kollisionskurs.
Genau, also es ist nicht nur die Armee, sondern die Regierung um Präsident Zardari und eben seine pakistanische Volkspartei sind auch in der Bevölkerung extrem unbeliebt und gelten als höchst korrupt. Und die Regierung steht in diesen Tagen auch vom höchsten Gericht unter enormem Druck, denn dieses untersucht eben nicht nur diese Vorwürfe gegen Zardari in diesem Memogate-Skandal, sondern es will auch alte Korruptionsvorwürfe gegen den Präsidenten wieder aufnehmen. Und dagegen stemmt sich die Regierung natürlich mit Händen und Füßen.
Informationen von Südostasien-Korrespondentin Karin Wenger. Das war heute Morgen Ihr Informationspaket zum Start in den Donnerstag. Verantwortlich für die Inhalte Erich Wies, im Studio Karin Britsch.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.